mit dem Leben Gottes, dass sie klingt wie ich.
So, Halleluja. Himmel auf Erden. Wenn ihr eure Bibel habt, schlag bitte Hebräer 12 auf. Und ich möchte ein bisschen über dieses Thema sprechen, Himmel auf Erden. Mein Anliegen und meine Vision ist, dass heute Nachmittag nicht einfach ein Lehrvortrag ist, sondern dass es interaktiv ist. Das heißt, ihr werdet immer wieder aufgefordert, das nicht nur zu hören, sondern das Gehörte umzusetzen. Okay? So, in Hebräer 12 ist eine Beschreibung, glaube ich, von Himmel auf Erden, weil hier geht es um Zion. Hier sind sieben Eigenschaften von Zion, von dem Berg Zion. Und in diesem Ganzen sehen wir eigentlich, wie der Himmel ist, aber nicht Himmel, wo du gehst, wenn du stirbst, sondern wirklich eine Offenbarung, eine Manifestation des himmlischen Ortes hier auf Erden. Es ist nicht, deswegen heißt es hier, ihr seid zum Berg Zion gekommen. Nicht, das kommt auf euch zu oder das habt ihr zu erwarten oder ihr seid auf dem Weg nach Zion, sondern ihr seid schon dazu gekommen. Ihr seid schon zum Berg Zion gekommen. Es ist nicht etwas, wo wir noch zu erwarten haben. Die Fülle haben wir zu erwarten. Aber jetzt schon haben wir das im Geist. Und das ist etwas, was man auch hier sagen muss. Zion ist eine himmlische Realität. Es ist eine echte Realität, es ist nicht etwas, was wir träumen, sondern es ist aber eine geistliche Realität. Es ist nicht etwas, was wir mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Zion ist in der Welt, eine Manifestation von Gottes Königreich in der Welt, aber nicht von der Welt. Deswegen können wir das nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Deswegen wird es auch verglichen, wenn ihr Vers 18 liest, dann heißt es hier, dass wir nicht zu einem Berg gekommen sind, der getastet werden kann. Es ist nicht eine Realität, die mit den fünf Sinnen wahrnimmt, sondern es ist etwas, was man geistlich wahrnehmen kann. Es ist etwas, was wir wahrnehmen durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist liebt das, uns in diese himmlische Realitäten hineinzunehmen, sodass wir wirklich Zugang haben zu einer Dimension des Lebens, die wir nicht nur mit den Augen, Ohren, Händen und so weiter wahrnehmen, sondern durch das Wort Gottes und in unserem Menschengeist durch den Heiligen Geist. Und so das Erste, was er hier sagt, er beschreibt Zion. Er sagt, ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, den himmlischen Jerusalem. Und himmlisch ist ein Wort, was sehr oft in dem Hebräerbrief kommt, nicht als der Ort, wo wir gehen, wenn wir sterben, sondern eine Dimension des Lebens, die wir nicht automatisch wahrnehmen, sondern wo wir durch Glauben, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes hineinkommen. Wenn man in der Tat Offenbarung Kapitel 4 und 5 vergleichen würde mit den sieben Eigenschaften hier in Hebräer 12, würde man dasselbe sehen. In Kapitel 4 haben wir den allmächtigen Gott, der Richter aller. In Kapitel 5 haben wir das Lamm Gottes, das sein Blut vergossen hat. Das Blut der Besprengung ist da. Das Lamm Gottes als unser Hohepriester ist da. Es ist alles da in Offenbarung 4 und 5. Und in Offenbarung 4, ihr braucht das nicht aufzuschlagen, kann mir einfach vertrauen. In Offenbarung 4, Kapitel 1 heißt es, dass Johannes einen Ruf gehört hat, komm hier herauf, und sofort, es war eine offene Tür in den Himmel, und dann heißt es, sofort war ich im Geist. So, das bedeutet für mich, der Himmel ist für uns da, aber es ist in dieser Phase der Geschichte, bevor Jesus kommt, der Himmel ist da für uns, der Zugang in den Himmel ist da, aber es ist wahrzunehmen durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes und Glaube an das Wort Gottes. So, streckt eure Hände aus zu dem Herrn und sage, danke Vater, ich bin zum Berg Zion gekommen. Zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem. Die Tür ist für mich aufgemacht. Jesus hat den Himmel aufgerissen durch sein Blut. Und der Heilige Geist ist gesandt worden, um mich in den Himmel zu bringen und den Himmel in mich zu bringen und durch mich den Himmel in die Welt zu bringen. Halleluja. Jetzt sag deinem Nachbar, hey, das war gute Nachricht. Und jetzt sagt, und er ist noch nicht fertig. Erst angefangen. So, hier heißt es, wir sind zum Berg Zion gekommen. Und die erste Beschreibung von Zion ist die Stadt des lebendigen Gottes, der himmlische Jerusalem. Wir sind zu dem himmlischen Jerusalem gekommen, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Wenn ihr ein bisschen von der Geschichte von Zion anschaut, dann ist es sehr interessant. Zion war ein Berg, eine Bergfestung in dem Land Israels, was das Volk Israel, bevor die Zeit Davids, nicht eingenommen hat. Und als David König wurde über ganz Israel, das allererste, was er getan hat, war diese Bergfestung. Jebus hieß das. Es war besetzt von dem Jebusiter, logisch. Und so, die haben gesagt zu David, als er diese Bergfestung einnehmen wollten. Sie haben ihm gesagt, du kommst nie hier herauf, sondern sogar die Blinden und die Gelähmten werden dieses Stück Landes verteidigen. Du hast keine Chance. Und ich liebe das, weil in den nächsten Vers heißt es, aber David nahm die Bergfestung Jebus ein und umnannte das die Stadt Gottes, die Stadt Davids, die Stadt, später die Stadt des lebendigen Gottes, die Stadt des Königs. Es wurde die Regierungszentral von Israel. Und was sehr eindeutig da ist, ist, dass diese Mächte waren sowas von undurchbrechbar. Sie waren unbezwingbare Mächte. Die waren Mächte, die diese Festung gehalten hatten für eine lange Zeit. Aber als David diesen Sieg errungen hat, das war der endgültige Sieg. Diese Mächte, diese Mächte des Todes, sie waren zerbrochen, sie waren gebrochen, sie waren zerschmettert und der Sieg war da. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, die Mächten des Todes werden das nicht überwältigen können. Na, das ist, was Zion ist. Zion ist dieser vollständige Sieg. Zion ist der komplette Sieg über die Mächten des Todes. Deswegen in dem Hebräerbrief ist eine ganze Menge über den Tod. Zum Beispiel in Kapitel 2 heißt es, dass er, Jesus, durch die Gnade Gottes den Tod für uns geschmeckt hatte. Und dann heißt es später in demselben Kapitel, er hatte uns daraus befreit, aus der Macht des Todes befreit, indem er den Tod konfrontiert ist und an unserer Stelle gestorben. Er hatte die Mächte des Todes gesiegt. In dem Buch der Offenbarung fängt er an und sagt, ich war tot, ich bin aber jetzt offensichtlich lebendig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades in meiner Hand. Ich habe gewonnen. So, Zion ist der Ort, wo Jesus der absolute Sieger ist. Und hier ist die gute Nachricht, das ist, wo wir gekommen sind. Das ist nicht, was auf uns erwartet, das ist nicht in der Zukunft, das ist nicht, wo wir hinmarschieren, das ist unser Ausgangspunkt. Das ist, wo wir anfangen. Das ist nicht unser Ziel. Der Sieg ist nicht unser Ziel. Der Sieg, der komplette Sieg, der absolute Sieg über allen Mächten des Todes, über alle Mächte der Finsternis. Der Sieg ist der Ausgangspunkt. Das ist, wo wir anfangen. Das ist, von wo wir rausgehen, von diesem Sieg. Wir fangen mit dem Sieg an. Wir gewinnen das nicht. Das ist unser Teil. Dazu sind wir in Christus gekommen. So, lasst uns aufstehen. Lasst euch nicht irgendetwas einbilden. Wir sind noch lange nicht fertig. Aber ich möchte, dass wir wirklich das in Anspruch für uns nehmen, dass wir wirklich uns nicht, hier ist nicht die Zeit, Gott um irgendetwas zu bitten, sondern deinen Glauben aktivieren mit den mächtigsten Waffen, die du hast. Und das ist dein Mund. Deswegen möchte der Feind uns den Mund stoppen. Zu spät. Wir öffnen unseren Mund und wir proklamieren heute Nachmittag, wir sind zu dem absoluten Sieg gekommen. Sag das mit mir. Jesus hat den Sieg schon vollbracht.
Jesus hat den Sieg schon vollbracht.
Jesus hat die Schlacht geschlagen.
Jesus hat die Schlacht geschlagen.
Er ist der absolute Sieger.
Er ist der absolute Sieger.
Und ich in ihm.
Und ich in ihm.
Jesus ist mein Erbe. Und ich empfange von ihm den absoluten Sieg.
Ich bin ein Sieger.
Ich bin in der Tat mehr als ein Sieger. Er hat die Siegeskrone für mich gewonnen.
Er hat die
Schlüssel des Todes und des Hades für mich gewonnen. Und dieser Sieg gehört mir. Und von dem Siegespunkt fange ich an. Halleluja. Ich habe den Eindruck, Kay.
Ja, das wollte ich wiederholen. Gerade hier, wir stehen gerade hier, was Mike gerade gesagt hat. Und ich möchte euch ermutigen, wieder die Krone, die Jesus gewann. Das ist sein Sieg. Und diesen Sieg hat er nicht für sich gewonnen, aber er hat das zu uns gegeben. Und er möchte, dass du wirklich heute, als wir das sagen, platzierst, dass du gepflanzt wirst in diese Dimension vor dem Thron der Gnade, dass du platziert bist in deinem Geist, in diese Nähe zu dem Vater. Das ist der Ort, wo Jesus zu Rechten des Vaters ist, die ganze Herrlichkeit, die ganze Nähe, die ganze Freude des Vaters, die ganze Zugang, das Jesus hat, das hast du in ihm. Du bist mit ihm hineingegangen. Und so, Jesus, und ich habe gesehen, während du diese Musik gespielt hast vorher, wie ihr einfach mehr und mehr in eurem Geist, wirklich wie so höher und höher und höher. Ich habe gesehen, viele lebten unter Wolken, eine wolkenbedeckte Himmel. Viele waren wirklich, könnten nicht so eine Perspektive, aber ich habe gesehen, wie Gott euch wirklich mehr und mehr, bis ihr über die Wolken war, bis ihr euren Kopf erheben kann und das bis ihr wirklich klar sehen kann und dass wirklich Verwirrung und Unklarheit verschwinden und dass diese, die Bibel sagt, er hat uns gekrönt mit Gnade und Erbarmen, hat uns seine Siegeskrone gegeben, für uns sein Sieg als Mensch hat er es gewonnen und er gibt es sein Leib. So empfang das jetzt. Du bist gepflanzt. Du bist wirklich so in die Gegenwart Gottes reingekommen, in dieser Ort des völligen Sieges in Jesus. Und wie Mike gesagt hat, du musst nicht für den Sieg arbeiten. Der Sieg ist geschenkt. Und du fängst da an zu marschieren. Du fängst von da an zu leben, zu atmen, zu gehen. Nicht, dass du Gott erreichen musst. Jesus hat dich nahe gebracht. Und du kannst aber Vater rufen.
Halleluja. Empfange das. Ich bin mit Christus auferstanden. Sag das mit mir.
Ich bin mit Christus auferstanden.
Nachdem ich mit ihm gestorben bin. Und jetzt sitze ich in ihm. Zu Rechten Gottes, hoch erhoben über alle Mächten, in den himmlischen Örtern,
in Zion.
Amen. Halleluja. Amen bedeutet nicht, dass wir fertig sind, aber es bedeutet, ihr könnt einen Moment Platz nehmen. Die zweite Eigenschaft, die wir hier sehen, erstens Stadt des lebendigen Gottes, himmlischen Jerusalem, aber dann sagte er, so eine Festversammlung, eine Myriaden von Engeln, also Millionen von Engeln, eine Festversammlung. Das ist auch zu sehen in dem Buch Offenbarung, Kapitel 4 und 5, rings um den Thron. Und sie eine Festversammlung von den Engeln Gottes. Aber in Hebräerbrief, Kapitel 1, die Engel sind die Herrscharen Gottes ausgesandt, um uns zu helfen. Ich habe einmal, wo wir mit verschiedenen Leitern zusammengebetet haben, ich habe uns gesehen vor dem Thron Gottes im Himmel. Und als ich geschaut habe, habe ich ein großes Licht gesehen. Und auf einmal sehe ich, wie ein riesiger Engel, sowas von groß habe ich nie in meinem Leben gesehen, wie ein Engel ein Schwert aufhebt und das wird zu einem Licht, das wirklich der ganze Ort bestrahlt hatte. Und dann auf einmal sehe ich dieses Schwert und dieses Licht geht von den Himmel auf die ganze Erde und ich schaue näher und dieses Licht ist eine Armee der Engel, Myriaden der Engel, die ausgesandt worden sind, um uns zu helfen, sodass wir den Willen Gottes für unser Leben und durch uns erfüllen können. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und wir leben in Zeiten, wo ich glaube, ich meine, wenn man die Apostelgeschichte liest, dann ist es voll von der Aktivität der Engel. Deswegen, niemand kann sagen, das brauchen wir nicht. Sondern das brauchen wir auf jeden Fall. Wenn Petrus brauchte das, wenn Paulus brauchte das, ich brauche das auf jeden Fall. Ich brauche alles, was ich bekommen kann. Jede Hilfe. Und diese Hilfe steht uns zur Verfügung. Nun, wir müssen nicht die Engel suchen. Wir müssen nicht die Engel im Zentrum stellen. Es gibt nur einen, der im Zentrum steht und das ist Jesus. Aber er sendet, er ist der Oberste der Armeen des Herrn. Und er sendet seine Engel, um uns zu helfen. So strecke deine Hände aus zu Gott, gerade jetzt. Sage, Vater Gott, danke für die Engel, Armeen. Dass wir gerade jetzt in diesem Moment umgeben sind. Da ist eine Mauer der Engel um uns herum. Gesandt von dir, um uns zu schützen und um uns zu helfen, dass wir den Auftrag für unser Leben erfüllen. Dass wir unser Erbe nehmen können. Danke für diese Engel. Danke für die Armee der Myriaden der Engel. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow, eine Festversammlung, eine Myriade der Engel. Und dann das nächste ist zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Natürlich, dieses Wort Gemeinde ist Ekklesia. Ekklesia, eine Versammlung der Herausgerufenen mit einem speziellen Mandat zu herrschen, Entscheidungen zu treffen, ein Konzil, wie wir auf diese CD gehört haben, eine Ratsversammlung. Das ist, was Ekklesia ist. Ekklesia ist nicht ein Club, wo wir wirklich zusammenkommen, um ermutigt zu werden, sondern Ekklesia ist eine Versammlung von herausgerufen, wie Petrus sagt, aus dieser Finsternis in sein wunderbares Licht, um ein königliches Priestertum zu sein. Und das Interessante ist, dass es hier heißt, zu der Ekklesia der Erstgeborenen. Das finde ich interessant, dass Erstgeborene in dem Plural ist, nicht in dem Einzelfall. Es ist nicht die Gemeinde des Erstgeborenen, obwohl das auch, aber hier spezifisch die Gemeinde der Erstgeborenen. Alle in der Gemeinde haben diesen Status des Erstgeborenen. Am Anfang vom Hebräerbrief, und wie ich das immer wieder sage, für mich ist das quasi eine Zusammenfassung von dem ganzen Hebräerbrief. Aber am Anfang vom Hebräerbrief heißt es, dass Jesus der Erbe zum Erben aller Dinge eingesetzt ist vom Vater. Er ist der Erbe aller Dinge. In dem nächsten Vers heißt es, dass er alle Dinge geschaffen hat. Und man fragt sich, warum muss der, der alles sowieso geschaffen hat, warum muss er das ererben? Und die Tatsache ist, er hat das nicht für sich selbst getan, sondern er hat das für uns getan. Gott ist ein Mensch geworden, um genau das zu tun, für uns das zu erlangen, was wir nicht hätte selber erlangen können, nämlich unser Erbe zu nehmen. Er hat für uns die Erbe gewonnen. Er ist der als Erbe aller Dinge gesetzt. Er ist als der Erstgeborene der Erbe aller Dinge. Und wir sind Miterben Christi und Erben Gottes. Wir ererben genau das, was er ererbt. Nämlich zu herrschen in seinem Namen. Und ich glaube, dass Gottes Volk auch in Deutschland, überall, aber mein Berufungsfeld ist Deutschland. Und ich glaube, dass die Gemeinde in Deutschland kommt in eine Zeit hinein, in eine Phase hinein, wie Kay heute Morgen gesagt hat, eine neue Epoche ist angebrochen. Und wir sind in einer Zeit, wo Gott uns auf eine Reife, in eine Reife hineinbringt, wo wir wirklich nicht mehr nur da sind für unser eigene Auferbauung. Hey, deine eigene Auferbauung wird immer wichtig sein. Aber das ist nicht der ganze Umfang. Und Gott bringt uns hinein in eine Einsicht, in eine Offenbarung, wo wir sehen, dass es um viel mehr geht, als nur durchzuhalten, bis wir in den Himmel kommen. Sondern wir haben tatsächlich eine himmlische Berufung. Das ist auch am Anfang vom Hebräerbrief, wo es heißt in Kapitel 3, dass wir Teilhaber sind, eine himmlische Berufung. In der Tat, wir haben Akten in der messianischen Mission. Das, wozu Jesus den Preis bezahlt hat, hat er uns das Mandat weitergegeben, um das in der Kraft des Heiligen Geistes zu erfüllen. So, wir sind die Gemeinde der Erstgeborenen. Wir sind alle Erben in ihm. Ist das nicht erstaunlich? Und diese Ekklesia wird mehr und mehr aufstehen überall. Vor zwei Jahren haben wir eine Schulung angefangen bei Kingdom Impact in Denkingen. Und es hieß Crown Him. Es war eine Schulung speziell für Lobpreisleiter, um eine krönungsfeierliche Lobpreis hervorzurufen. In diesem Jahr werden wir eine Fortsetzung machen, und zwar nennen wir das Zion Arising. Ja, weil wir gehen von dem prophetischen Wort aus, dass überall im deutschsprachigen Raum Zionsberge aufstehen werden. Berge, nicht unbedingt wörtlich Berge, obwohl interessanterweise das auch, aber Orte, wo wirklich diese Realitäten zu finden sind. Orte, wo es mehr als eine Sammlung von Individuellen gibt, sondern wirklich tatsächlich ein Zusammenhalt von Menschen, die für die Absichten Gottes dastehen, wo Jesus in dem Zentrum ist und wo alle Gaben freigesetzt werden. Apostolische Zentren, wo wirklich wie Jerusalem, wie Antiochien, wie Ephesus, apostolische Zentren, wo der Leib Christi da zu sehen ist. Ist das zu komisch für euch? Oh, okay. So, apostolische Zentren, apostolische Zentrale. So, einmal waren wir in dem Metro und unsere Bibelschule hieß in Bad Gandersheim Glaubenszentrum. Und dann in dem Metro haben sie uns gerufen, Glaubenszentrale. Ich habe gesagt, das ist perfekt. Ja. Und das ist, was ein apostolisches Zentrum ist, eine Zentrale, wovon ausgeht Glauben, Wunder, Taten, wo Menschen sind, die ihren Gott kennen und erweisen sich stark und tun etwas. Das ist, was Ekklesia ist. Nächstes Jahr werden wir die Fortsetzung machen, das heißt Raise Up an Army. Und dann, also da ist, wo wir wirklich ernst machen. Unser Anliegen ist, ich glaube, Gott hat uns ein Erbe gegeben, was wir weitergeben wollen. Aber diese Ekklesia steht auf in unserer Zeit, um zu herrschen. Streckt eure Hände aus zu dem Herrn. Sage mit mir, ich habe Anteil an dieser Ekklesia. Ich bin herausgerufen, aus der Finsternis heraus, in sein wunderbares Licht, um als königliches Priestertum mit Jesus zu herrschen in dieser Zeit. Nicht alleine, sondern in einem Zusammenhalt. Ein Zusammenhalt von Brüder und Schwestern. Ein Zusammenhalt der Familie Gottes, wo Jesus Christus in dem Zentrum ist und wo der Himmel voll aktiv ist. Himmel auf Erden. Das ist unsere Berufung. Und wir nehmen das jetzt in Jesu Namen an. Und hier ist, was ich manchmal tue. Schau mich einen Moment an. Hier ist, was ich manchmal tue, weil Paulus sagte, wir sind gesegnet worden mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, in Christus. Und ich strecke mich aus manchmal und ich sage, diese Segnungen gehören mir. sie. Und ich bringe sie aus dieser himmlischen Dimension in die Welt hinein, wo ich lebe. Und manifestiere Himmel auf Erden. So tue das mit mir. Wir nehmen diese Berufung. Und nicht nur die Berufung, sondern die Befähigung durch den Heiligen Geist in Jesu Namen für die Ehre des Vaters. Und bring das in dein Leben. Halleluja. Halleluja. So, das nächste, die nächste Eigenschaft hier von Zion. Wisst ihr was? Fühl dich wie zu Hause.
Ja, wir haben das schon ausgemacht, dass ich ein guter Gehilfe sein kann. Ah, dass ich Ihnen helfen kann. Ich wollte nur...
Mich immer unterbrechen.
Ja. Zu der Gemeinde der Erstgeborenen, er hat vergessen zu lesen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und das bedeutet... Weil wir sind noch nicht im Himmel wie die Engel, aber wir sind, unsere Namen sind registriert in den Himmel. Und für mich, das bedeutet sehr viel. Weil, wo dein Name registriert ist, du hast dann deine Passe, du hast deine Identität, da bist du hineingeboren. Wir haben immer noch ein American Passe. Wir können in Deutschland leben, aber wir können nicht wählen, wir haben nicht diese Autorität, wir haben kein wirklich Bevollmächtigen für Deutschland etwas zu entscheiden, weil wir haben nicht eine deutsche Passe. Und in Deutschland kannst du nicht ein Deutscher und American, wir können nicht zwei. Aber jeder von uns, wenn wir wiedergeboren sind, die Bibel sagt, dein Name ist angeschrieben in den Himmel. Ihr könnt nachher Lukas sehen, ich glaube, das ist Vers 19, 20. So, wenn du dich zu Jesus kommst, dein Name, du wirst wiedergeboren wie in ein anderes Land, in ein anderes Königreich. Die Bibel sagt, wir sind von oben geboren, wir kommen dann in dem Königreich. Und wenn du zu Jesus kommst, dein Name ist registriert in den Himmel. Und so, die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben ist, wir sind schon geboren hinein, schon ein Teil von diesem Königreich, von diesem Land, aber wir sind wie eine Kolonie auf dem Erden. Aber deine echte Passe, natürlich, ihr seid Deutsch, ihr könnt wählen in Deutschland, Entscheidungen machen, ich möchte euch wirklich ermutigen, sei beteiligt in der Politik und mach einen Unterschied, es braucht wirklich sehr viel Stimmen in Deutsche. Wir stehen so. Aber du hast dieses Recht, diese Vollmacht dann, durch eine himmlische diese Versammlung zu sein, vereint mit dem Himmel, obwohl wir sind hier, nur registriert. Deswegen können wir die Gemeinde Entschlüsse machen, für was Gott tun will. Sein Wille soll kommen, sein Königreich soll kommen. Wir sind voll, der ganze Himmel steht hinter dir, weil du hast ein Bürgerrecht. Dein Name ist angeschrieben. Und dieser bedeutet sehr viel für mich, wenn ich in den Lobpreis komme oder in die Gegenwart Gottes. Dann weiß ich, da sind die ganzen Engel herum, dem Thron. Aber alle Gläubigen weltweit, wenn sie dem Herrn anbeten, vielleicht bist du zu Hause mit nur einer kleinen Gruppe. 5 Leute, 10 Leute. Ich habe auch so einen Gebetskreis mit 8 Frauen, 8 bis 12 Frauen. Und wenn wir beten, aber wenn ich zu Gott komme, ich sehe, ich bin nicht nur in dieser kleinen Gruppe, ich bin vereint mit der weltweiten Millionen, Millionen, Millionen. Und weil manchmal wir haben das Gefühl, wir sind so klein, wir sind so schwach, was können wir ein paar Leute ausmachen? Aber in den Dimensionen Gottes, alle die Leute, die wirklich ihm gehören, sind registriert und du kommst in diese Einheit mit vielen anderen. Und das hilft, wenn wir groß beten, wenn wir beten für große Dinge, dass wir sind nicht nur eine kleine So, wir sind mit einer gewaltigen, die gewaltigste Familie, die und alle registriert. Ich freue mich demmaßen, dass mein Name ist angeschrieben in dem Himmel. Und jeder von uns, die geboren sind in das Reich Gottes, in Jesus Christus, du hast die himmlische Bürgerrecht. Das macht ein großes Unterschied in ein Land. Wollte ich das ein bisschen vielleicht versuchen, Mike zu helfen.
Sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut. Amen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das stimmt. Ich habe das vergessen. Ich habe das in meinen Notizen gehabt, aber ich habe vergessen zu sagen. Aber hey, ist egal, wer das sagt. Ja, Kay sagte das und das war genau richtig, wie Kay das sagt. Ich liebe das. Ich mag es sehr gerne, wenn wir zusammen fließen können. Kommt ab und zu vor. Halleluja. So, dein Name ist in Himmel angeschrieben. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. In den Psalmen heißt es, diese und jener ist in Zion geboren. Ja, das heißt, das ist unser Geburtsort, Zion. Unser Name ist da registriert. Aber dann geht es weiter an die nächste Eigenschaft hier von Zion. Das nächste, was wir da finden, ist Gott, der Richter aller. Und je nachdem, also ich kenne Christen, die fragen würden, warum mitten in allen diesen wunderbaren Dingen heißt es sowas Negatives wie Gott, der Richter aller. Aber das ist wirklich ein komplettes Missverständnis von Richter zu haben. Ein Richter ist nicht etwas Negatives. Ein Richter ist sowas von positiv. Ein Richter ist ein Rechtsstreiter. Ein Richter ist derjenige, der entscheidet, was Recht bedeutet. Ein Richter steht für die Gerechtigkeit. Ein Richter ist der, der die Gerechtigkeit verteidigt. Und wir können wirklich dankbar sein, dass Gott der Richter aller ist. Dass Gott das letzte Wort hat. Und wiederum in dem Buch der Offenbarung, da ist der allmächtige Gott, der heilige Gott, der war und der ist und er kommen wird. Er ist der ewige Gott und er ist der Richter aller. Er sitzt auf seinem ewigen Thron. Da war nicht ein Moment, nicht eine Sekunde, wo Gott nicht der Richter war, wo Gott nicht auf dem Thron gesessen hat. Ich werde nie vergessen, wo wir in weil wir waren gerade in Lüdenscheid und haben manche Geschichten da erzählt, was Lüdenscheid und wir und Bertolt Becker, was wir zusammen gemacht haben in den 90er Jahren. Aber in 92 waren wir in Berlin mit dem Marsch für Jesus und wir haben die erste Lobpreiszeit gehabt neben dem alten Palast der Republik. Und das Gebäude war leer. Die waren alle arbeitslos. Und über das ganze Gebäude, und das war ein riesiges Ding, war ein Transparent. Und es hieß, Jesus Christus herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie in den Psalmen heißt es, Gott ist der König und er kommt und er richtet in Gerechtigkeit, in Gradheit. Und deswegen freuen sich die Völker. Deswegen frohlockt der Himmel und die Erde freut sich, weil der gerechte Richter richtet. Er ist gerecht. Er wird immer auf der Seite dem des Rechts stehen. Er wird immer, er wird nie ein Kompromiss mit dem, mit der Ungerechtigkeit machen. Er liebt Gerechtigkeit und er hasst Bosheit und er wird immer auf der Seite des Guten stehen. Gott ist gut und das bedeutet, er ist gerecht, er ist heilig, er ist richtig in allem, was er tut. Und wir können wirklich dankbar sein, dass unser Gott der Richter ist. Eine junge Dame sagte mir einmal, ich habe Gott als ein Richter für so viele Jahre gesehen, aber jetzt sehe ich ihn als mein Vater. Ich habe gesagt, ich muss dir sagen, dein Vater ist ein Richter. Ja? Gott wird sich nie ändern, aber ich bin sowas von dankbar, dass Gott der gerechte Richter ist. Ihr auch? Und wir können zu diesem Richter kommen und wir können von ihm Gerechtigkeit erlangen. Wir können von ihm rechte Beschlüsse und rechte Entscheidungen erlangen. Lass uns einfach einen Moment still sein. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo etwas Ungerechtes geschehen ist, dir geschehen ist. Und der natürliche Tendenz wäre, das in deine eigenen Hände zu nehmen. Aber Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, dem Richter aller. So, Vater, in Jesu Namen komme ich zusammen mit denen, die das nötig haben in diesem Moment, Gerechtigkeit da zu erlangen. Nicht Strafe zu fordern für die Menschen, sondern wirklich, dass deine Gerechtigkeit durchkommt, dass dein Recht durchkommt, Herr, in Jesu Namen. Und ich stehe mit diesen Menschen zu sehen, in dem Namen Jesu. Wir kommen zu dem Richter aller, zu dem, der auf dem ewigen Thron sitzt und richtet. Und Herr, ich danke dir für deine gerechte Beschlüsse, für deine gerechte Entscheidungen, Herr, in diesem Moment. Und wir vertrauen dem Richter in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Das bedeutet auch, wie ich gesagt habe, Gott wird das letzte Wort haben. Amen. Und nachdem es heißt, wir sind gekommen zu dem Richter aller, heißt es, diese Gemeinschaft, von der Kay gesprochen hat, ist größer als nur die ganze Welt, sondern wie Paulus sagt in Epheser 3, die Familie ist im Himmel und auf Erden. So heißt es, wir sind gekommen zu den Geistern der gerechten Menschen, die vollkommen gemacht worden sind. Und das Wort vollkommen kommt auch sehr oft in dem Hebräerbrief vor. Und das Wort vollkommen bedeutet ans Ziel gekommen. Es bedeutet nicht, dass du makellos perfekt bist in allen Dingen, aber es bedeutet, ans Ziel gekommen. So, wir sind in Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde auf der ganzen Welt und mit der ganzen Gemeinde, die in dem Himmel schon ist, die schon den Lauf gelaufen haben und jetzt ans Ziel gekommen sind. Wow. Das ist schon etwas. Ne? Und wie gesagt, wir suchen die nicht, ne? Aber die sind da. Wenn wir in den Himmel kommen, und das ist, was wir tun, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, Gott wohnt im Himmel. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, kommen wir in den himmlischen Raum hinein. Es wurde gesagt von den Herrnhuter. Sie haben in der Erweckungszeit der Herrnhuter, die haben gesagt, wir wussten nicht, sie haben über den Gottesdienst gesprochen, wir wussten nicht, ob wir in dem Himmel oder auf Erden waren. Sie waren im Himmel auf Erden. Ja. Und das ist, was wir tun, wenn wir in die Anbetung hineinkommen. Wir gehen zu Gott. Das ist nicht nur ein Gefühl seiner Gegenwart, das ist tatsächlich seine Gegenwart. Wir kommen an den Ort, wo er wohnt. Und es ist nicht irgendwo so da oben, sondern es ist eine Dimension des Lebens, die wir nicht mit den natürlichen Sinnen wahrnehmen. Und da ist, da sind die Engel, da sind Menschen, die woanders auf der ganzen Welt sind, aber das ist auch, da sind die Menschen, die schon gegangen sind. Schon was? Schon zu Hause sind. Ja. Und wir loben Gott und beten Gott an, zusammen mit dem ganzen Himmel. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? So, hier, streckt euch aus zu Gott, gerade jetzt, und sagt: Herr, danke für diese riesige Versammlung. Die Festversammlung von Engeln. Unzahlbar. Und so viele Menschen auf der ganzen Welt. Die Gemeinde, die Ekklesia, der Erstgeborene, deren Namen in den Himmel angeschrieben sind. Und dann die Menschen, die schon zu Hause sind. Die große Wolke von Zeugen. Die um uns herum sind, die uns ständig zujubeln und motivieren zu laufen. So wir laufen. Halleluja. Aber nicht nach Zion. Von Zion aus. Amen. So, es wird noch besser. Der Schreiber vom Hebräerbrief, er bringt das gerade zu dem Punkt und er sagt, wir sind zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, dem Mittler des besseren Bundes gekommen. Wir sind zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und der neue Bund in dem Hebräerbrief ist der Bund des Lebens. Es ist der Bund, es ist nicht einfach eine Verheißung, sondern es ist eine Verheißung, versiegelt mit einem Eid und wo Gott völlig hingegeben ist, dass wir zum Ziel kommen. Und dieser Bund ist verstärkt und befähigt mit Auferstehungsleben. Jesus lebt mit dem unauslöschlichen Lebens. Er lebt mit einem Leben, das durch den Tod gegangen ist, siegreich auf die andere Seite gekommen ist und er lebt für alle Zeiten. Aber dieses Leben übermittelt er uns. Wir haben Zugang zu diesem Leben. Dieses Leben ist die Kraft, von der Paulus sprach in Epheserbrief, die überschwängliche Größe der Kraft Gottes, die für uns ist, den Glaubenden, gemäß der Wirksamkeit seiner Kraft, wo er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten gesetzt hat. Das ist die Kraft, das ist das Leben, das ist dieses Auferstehungsleben, das ist, was ewiges Leben ist. Es ist nicht nur ein Leben, was für immer bleibt, sondern es ist ein Überwinderleben. Es ist ein Leben mit Kraft, es ist ein Leben mit Fähigkeit. Es ist ein Leben, das uns befähigt, in diesem Leben jetzt siegreich zu sein, in diesem Leben heilig zu leben, in diesem Leben gerecht zu leben, in diesem Leben, in dieser Zeit Gott wohlgefällig zu leben. Dieses Leben befähigt uns. Es ist nicht dieser Bund, es ist nicht nur das, ist, was ihr zu tun habt, sondern dieser Bund ist vor allem eine Zusage von Gott, hier ist, was ich tue in deinem Leben. Der neue Bund ist deswegen der bessere Bund. Und Jesus ist der Mittler dieses neuen Bundes. Das bedeutet, seine hohe priesterliche Aktivität in diesem Moment, das Werk des Kreuzes wird nie wiederholt werden. Das ist vollbracht. Aber was ständig geschieht, ist der Dienst von Jesus, dem hohen Priester, in den himmlischen Heiligtum, wo er ständig sich einsetzt für uns. In Hebräer 7 heißt es, er lebt für immer, um sich für uns einzusetzen. Das ist viel mehr als nur für uns zu beten, sondern er übermittelt uns die Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Das ist der neue Bund. Das ist, was Christsein bedeutet. Bedeutet nicht einfach so, wo ich hoffentlich gehe ich durch, sondern Christsein ist ständig gefüllt zu sein mit diesem unauslöschlichen Leben. Liebe das, die Kraft eines unauslöschlichen, eines unzerstörbaren Lebens. Das ist die Kraft des neuen Bundes. Und wir sind zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, gekommen. Ein neuer Bund, ein besserer Bund mit besseren Verheißungen. Und so kommen wir zu ihm. Sag das mit mir, ich komme zu dir. Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Durch die Kraft dieses Lebens wirkst du in mir, sodass ich auch lebe, übernatürlich lebe, übernatürliche Kraft habe, übernatürliche Fähigkeit habe, ein neues Herz, einen neuen Geist und den Heiligen Geist. Und jetzt dieses tiefe theologische Wort. Wow. Wow. Yeah. Wird noch besser.
Ich glaube, ich kann das nicht verbessern, aber das ist für mich, diese Sachen sind so Realität, wenn wir zu Gott kommen, das ist, wo wir hineinkommen, alle diese Räume, alle diese unglaublichen Engel, dann die Heiligen, die registriert sind, die immer noch auf der Erde, dann die Heiligen, die schon gestorben und in den Himmel gegangen sind, sie sind vollendet. Und kannst du sehen, die riesige Schar, die wirklich das mit Gott. Aber dieser zu Jesus, ein Vermittler des neuen Bundes. Ich meine, Mike hat das so gewaltig gesagt. Aber für mich, das ist, weil der alte Bund ist wirklich, du musst das tun, diese Gesetze musst du halten. Sie haben die Gesetze bekommen, die Gesetze waren von außen. Und sie mussten das in eigener Kraft erfüllen. Aber der neue Bund ist, Jesus schreibt auf unser Herz sein Wille. Wir wollen das. Er wirkt in uns das Wollen und Vollenden, was ihm gefällt. Es ist ein innerlicher Schreiben auf den Tafel unseres Herzens, dass wir das wollen. Und so, und was Mike, er ist so super, aber für mich, das ist so befreiend, so gewaltig, dass wir, er gibt uns die Wille, die Leidenschaft und er gibt uns auch dann die Kraft, alles zu tun, was Gott gefällt. Und dass er das ständig vermittelt als der Mittler, dass es ständig hineinwirkt in uns. Und dieser neue Bund, dieser bessere Bund, ist so gewaltig. Weil er hat ganze Gerechtigkeit erfüllt, Jesus. Er hat alles erfüllt. Und dieses, wie Mike das gesagt hat, Überwinderleben, dieses heilige Leben, dieses gottgefälliges Leben, er vermittelt sein eigenes Leben ständig in uns. Alles, was er verlangt von uns. Und das finde ich gewaltig.
Amen. Da ist noch eine Eigenschaft, aber die machen wir heute Abend weiter. Okay? So.